Groß trifft klein. Das ist das Thema dieser Predigt und ich habe den Titel geklaut. Er stammt von einem Buch, Groß trifft klein von Yang Liu. Das ist ein Buch voller Grafiken darüber, wie groß und klein die Welt sehen. In ihrem Fall sind die Großen die Erwachsenen und die Kleinen die Kinder. Die Großen sind in ihrem Buch immer mit einem violetten Bildhintergrund zu sehen und die Kleinen mit einem gelben Hintergrund. Damit Sie eine Ahnung davon bekommen, habe ich einige Bilder mitgebracht. Dazu muss man wissen, Groß und Klein schauen sich in dieser Gegenüberstellung immer denselben Gegenstand an. Wir sehen Gegenstand Nummer 1. Der Erwachsene sieht ein Sofa. Der Kleine sieht dasselbe und es ist ein Trampolin. Ein weiteres Beispiel. Erwachsen sieht einen Pappkarton und klein sieht, da kann man ganz toll Boot mitfahren, genau. Ein drittes Beispiel. Ein Gegenstand aus der Welt der Kinder. Bobbycar. Und was sieht das Kind in Wirklichkeit, was das ist? Ein Rennauto. Noch ein Beispiel. Jemand liest die Zeitung gemütlich auf dem Sofa und das Kind sieht, da kann man ganz toll spielen, eigentlich ist das eine Rutsche. Groß und klein nehmen diese Dinge unterschiedlich wahr und sie interpretieren die Wirklichkeit aus ihrer Perspektive heraus. Nun ist das bei Erwachsenen und Kindern irgendwie offensichtlich, wer ist groß und wer ist klein, aber es gibt auch andere Lebenszusammenhänge, in denen wir uns groß oder klein fühlen können. Ein paar Beispiele dazu. Ein großes Kind und ein kleines Kind. Also wir haben das gerade hier gesehen, große Geschwister, kleine Geschwister. Auf dem Schulhof ist das dann vielleicht jemand aus der 10. Klasse und jemand aus der 5. Klasse. Da haben wir ganz schnell auch groß und klein. Oder vielleicht Lehrer und Schüler. Solange die Lehrer nett sind, geht's ja immer noch. Aber es gibt so Momente, wo man sich als Schüler ganz schön klein fühlen kann. Bei den anderen ist es vielleicht der Chef und die Mitarbeiter. Auch da kann man sich manchmal als Mitarbeiter ganz schön klein fühlen. Oder auf einer ganz anderen Ebene gedacht, die Politiker, die die Geschicke der Stadt oder des Landes lenken und wir, die einfachen Bürger. Viele von uns sind manchmal auf der einen und manchmal auf der anderen Seite zu finden. Und deshalb die Frage einfach an alle, wann fühlt ihr euch groß und wann seid ihr eher einer von den Kleinen? Oft verbinden wir mit groß ja auch gleichzeitig wichtig und bedeutsam und klein mit unwichtig und unbedeutend und so fühlen wir uns dann auch. Manchmal ist nicht auf den ersten Blick sichtbar, wer größer ist oder wie mein Vater sagen würde, wahre Größe wird nicht mit dem Zollstock gemessen. Wir kommen zum Bibeltext. Da der so lang ist, gibt es den aufgeteilt. Ich lese den ersten Teil aus Lukas 1. Elisabeth war bereits im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau in das Dorf Nazareth in Galiläa schickte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem direkten Nachfahren Davids, verlobt. Nachdem der Engel eingetreten war, grüßte er Maria mit den Worten, »Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir.« Maria war völlig durcheinander und fragte sich, was sich wohl hinter diesem Gruß verbarg. Doch der Engel beruhigte sie. »Maria, du hast nichts zu befürchten, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Etwas Außergewöhnliches wird geschehen. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen wirst. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Der Herr, unser Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird das Haus Jakobs für immer regieren. Ja, seine Herrschaft wird niemals ein Ende haben. Maria entgegnete dem Engel: Aber wie soll das denn gehen? Ich war noch nie mit einem Mann enger zusammen. Der Engel gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist, die Kraft des Allerhöchsten wird über dich kommen. Darum wird auch das Kind, das du auf die Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Weißt du eigentlich, dass deine Cousine Elisabeth einen Sohn empfangen hat? Sie, die doch schon im fortgeschrittenen Alter ist. Jeder hat sie als unfruchtbar bezeichnet und jetzt ist sie schon im 6. Monat schwanger. Du siehst, für Gott ist tatsächlich nichts unmöglich. Darauf entgegnete Maria: Du sollst wissen, dass ich bereit bin, meinem Gott zu dienen. All das kann mit mir so geschehen, wie du es gesagt hast. Daraufhin verließ der Engel sie. Eigentlich ist doch in diesem Bibeltext relativ klar, wer hier groß und wer klein ist, oder? Da ist der Engel. Der Engel Gabriel, gesandt vom großen Gott. Und auf der anderen Seite ist da Maria. Sie war eine Frau, das machte sie in einer von Männern beherrschten Gesellschaft schon gleich mal kleiner. Sie war noch jung, sie war unverheiratet und lebte in einem kleinen Dorf in der Provinz. Die beiden begegnen sich. So gibt uns der Text das vor. Der macht die Maria immer kleiner und der Engel Gabriel ist der Große. Aber dann passiert in diesem Text etwas, was das verändert. Und zwar der Engel sagt Folgendes: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und schon verändert sich was. Seine weiteren Worte machen deutlich, dass Maria Teil von etwas ganz Großem werden soll. Sie wird die Mutter Jesu, der groß sein wird und Sohn des Höchsten genannt werden wird. Aus der scheinbar so kleinen Maria wird also plötzlich eine ganz Große. Aber sie wird nicht dadurch groß, dass sie die Mutter Jesu wird, sondern sie wird durch diese Anrede des Engels groß, der sagt: Du bist Begnadete. Gott sieht dich gnädig an. Egal, was in deinem Leben bisher passiert ist, wo du Fehler gemacht hast, etwas schiefgegangen ist, und egal, wie die Menschen dich einordnen, groß, klein oder wie auch immer, in Gottes Augen fängst du heute und hier etwas ganz Neues an. Kein Wunder, dass Maria bei der Anrede völlig verwirrt ist, oder? Glücklicherweise erklärt der Engel das auch ein wenig ausführlicher, denn er kündigt ihr ja diese besondere Schwangerschaft an. Jetzt weiß ich nicht, wer letzte Woche da war, da hat Fabian über den Zacharias-Effekt gepredigt. Der hat also erstmal mit demselben Engel übrigens, das war auch Gabriel, angefangen zu reden und woher weiß ich denn überhaupt und wie auch immer. Das spart sich Maria alles. Die stellt stattdessen eine ganz vernünftige Sachfrage, wie ich finde. Wie soll das denn gehen? Sie bekommt als Antwort die Zusage, dass der Heilige Geist, die Kraft des Allerhöchsten, das schon regeln wird. Anders als Zacharias fordert sie keinen Beweis. Der hatte ja dann das Problem, dass er 9 Monate stumm durch die Gegend lief. Braucht Maria alles nicht. Sie bekommt aber von dem Engel so etwas wie einen Beweis, nämlich den Hinweis auf ihre Cousine Elisabeth, die ebenfalls eine unglaubliche Geschichte mit Gott erlebt und dass sie dort bei Elisabeth erfahren kann, dass Gott nichts unmöglich ist. Auch wieder anders als Zacharias diskutiert Maria jetzt nicht lange mit dem Engel irgendwie rum, sondern erklärt sich einfach bereit, Teil dieses großen Planes zu werden. Und ich finde, daran, wie Maria das hier sagt, wird noch einmal deutlich, dass sich bei Maria im Inneren etwas verändert hat. Sie sagt nämlich nicht: Ich habe ja keine Wahl, du bist der Große, ich die Kleine, dann muss ich ja tun, was du sagst. Nein, sie sagt, du sollst wissen, dass ich bereit bin, meinem Gott zu dienen. All das kann mit mir so geschehen, wie du es gesagt hast. Maria kann diesen Satz so nur sagen, weil sie vorher gesehen hat, wie Gott sie sieht. Dass Gott sie ernst nimmt, sie nicht einfach übergeht, sondern ihre Menschenwürde und ihren freien Willen achtet. Maria entscheidet sich, sich der Führung Gottes anzuvertrauen. Also die Begegnung mit dem Engel verändert an dieser Stelle, wie Maria sich selbst sieht. In dem Augenblick, wo sie sich klar macht, dass sie in Gottes Augen sozusagen größer ist, als die Menschen um sie herum sie immer machen wollen, kann sie auch anders handeln. In Kontakt mit Gott spielt es dann keine Rolle mehr, wie die Menschen, die Gesellschaft oder wer auch immer sie sieht und bewertet. Es zählt nur noch, Gott schaut dich gnädig an und du bist wertvoll für Gott. In dieser Predigtreihe ist es ja durchaus erwünscht, dass Fragen an den Prediger geschickt werden. Das ist mir auch passiert. Ich habe einige sehr gute Fragen bekommen. Ich werde nicht alle beantworten können, dann würde dieser Gottesdienst bis 1 Uhr dauern. Aber einige Fragen möchte ich doch aufnehmen. Sind nur einige wenige Menschen berufen und auserwählt? Muss man eine niedrige Magd oder ein kleiner Hirtenjunge sein, um überhaupt von Gott gerufen zu werden? Oder hören die kleinen Leute einfach den Ruf Gottes besser? Sind wir alle berufen und müssen einfach nur richtig hinhören? Kann dann aus jedem, der sich als niedrige Magd fühlt, eine gebenedeite Maria werden? Hier meine Antwort, Versuch in aller Kürze. Berufen und auserwählt. Es gibt eine Berufung, zu der sind wir alle berufen. Und das ist der Ruf, Gottes Kinder zu werden. Oder um es mit Jesu Worten zu sagen, komm und folge mir nach. Dieser Ruf gilt immer allen zu allen Zeiten. Das ist die Berufung. Dann gibt es noch besondere Aufträge und da wird es dann ganz individuell. Gott beauftragt Menschen, etwas für ihn zu tun. Und das können große und kleine Leute sein. Das beste Beispiel dafür ist der Predigtext vom letzten Sonntag. Da wird der Engel, derselbe Engel, zu Zacharias geschickt. Und Zacharias ist ein Priester. Das heißt, gesellschaftlich gesehen, in der Gesellschaft steht der ziemlich weit oben. Und jetzt, 6 Monate später, zu der kleinen Maria. Zacharias wird übrigens nicht mit Begnadeter angesprochen. Ich habe mich gefragt, ob er das einfach nicht nötig hatte. Für Maria ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass sie so angesprochen wird. Es ist wichtig, dass Gott die Größenverhältnisse verändert, denn nur so kann sie entscheiden. Ob jetzt die Großen oder die Kleinen Gott besser hören, kann ich nicht pauschal sagen. Anscheinend ist Maria mit der ganzen Geschichte besser klargekommen und hatte anschließend keine Sprachprobleme. Entscheidend ist für mich aber die Frage an dieser Stelle, bin ich überhaupt offen dafür, dass Gott mir einen Auftrag geben kann? Nehme ich bei all den Geräuschen und Stimmen meiner Umgebung Gottes Stimme überhaupt wahr? Wie wir heute auch ohne den himmlischen Besuch eines Engels Gottes Stimme wahrnehmen können, ist jetzt aber ein so großes Thema, dass ich da ein anderes Mal drüber predigen muss. Das schaffe ich nicht heute auch noch. Die Frage finde ich aber wichtig. Bin ich dafür offen, Gott zu hören? Ich komme zurück zu Maria und lese den nächsten Abschnitt des Textes. Maria verschwendete keine Zeit. Sie brach auf, um Elisabeth zu suchen, die in einem Ort im Hügelland von Judäa lebte. Ganz nebenbei, das ist ganz schön viel zu laufen. Sie ging direkt zum Haus von Zacharias. Als sie das Haus betrat und Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Baby in Elisabeths Leib. Augenblicklich erfüllte der Heilige Geist sie und aus ihrem Herzen sprudelte ein regelrechter Lobgesang. Du bist so gesegnet unter den Frauen und erst recht ist das Kind in deinem Leib gesegnet. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Kaum hatte ich deinen Gruß gehört, hüpfte das Baby in meinem Leib vor lauter Freude. Du bist eine Frau, die man selig preisen wird, weil du geglaubt hast, was Gott gesagt hat. Ich hätte gerne für diesen Teil der Predigt auch so nette kleine Zeichnungen gehabt, die ich zeigen kann. Aber ich bin einfach daran gescheitert, wen mache ich hier jetzt eigentlich groß und wen mache ich klein. Also de facto vom Äußeren sind die Mutter groß und die ungeborenen Babys sind klein. Maria ist jünger als Elisabeth. Johannes ist schon 6 Monate weiter in seiner Entwicklung, also größer als Jesus. Und Maria wird aber vom Heiligen Geist erfüllt und erkennt, dass Jesus eigentlich größer ist als Johannes. Spätestens hier habe ich gedacht, das kann man nicht mehr darstellen. Denn was auf den ersten Blick hier die Größeren zu sein scheinen, sind vielleicht dann später im Lauf der Geschichte doch die Kleineren. Wie auch immer, hier merken wir schon, Gott handelt und groß und klein verschiebt sich und ist nicht mehr so ganz, wie man sich das vorstellt. Maria wird von dieser Begeisterung Elisabeths, die da anfängt zu singen, angesteckt und singt nun ihrerseits den Lobgesang, den Sabine gerade vorgelesen hat, zu Beginn des Lobpreises. Da spricht sie zuerst über sich und was Gott Großes an ihr selbst getan hat. Und dann spricht sie über das, was Gott noch Großes in der Welt, in der Gesellschaft tun wird. Das ist eigentlich ein unglaublicher Weitblick, den sie da hat. Hier passiert im Kleinen etwas mit ihr als Frau. Sie wird ein Baby kriegen, ist auch klein. Aber Gott wird die Mächtigen vom Thron stürzen. Er wird die Niedrigen erhöhen. Gott verändert die Weltgeschichte. Aber es fing damit an, dass Maria sagte, einverstanden. Diese ganze Geschichte von Maria hat für mich 2 Herausforderungen, die ich euch gerne weitergeben möchte. Ihr dürft aussuchen, ob eine davon für euch passt. Beide für eine Woche ist vielleicht ein bisschen viel. Erste Herausforderung, die Welt mit Gottes Augen sehen. Maria sieht sich selbst und das ganze Weltgeschehen plötzlich anders. Ich bin davon überzeugt, dass Gott auch uns die Augen für seine Sicht der Dinge öffnen kann. Deshalb lade ich euch ein, in der kommenden Woche Gott mal darum zu bitten. Das kann zum Beispiel so lauten. Gott, zeige mir, wie du ... siehst. Und bei den Punkten einsetzen, worum es geht, also entweder einen Namen, eine konkrete Person, das kann auch man selbst sein, ne? Also Gott, zeig mir mal, wie du mich eigentlich siehst. Oder es kann eine konkrete Situation sein. Vielleicht ist das so eine Groß-Klein-Situation. Oder etwas aus dem ganz normalen Alltag. Zeige mir, wie du mein Verhältnis zu meinen Kollegen, zu meiner Ehefrau, zu meinen Kindern siehst. Lass mich mal die Welt mit deinen Augen sehen und schaut, was passiert, wenn Gott die Perspektive verändert. Die 2. Herausforderung. Großes fängt klein an. Bei Maria fängt es klein an, erst sind ihr die Augen aufgegangen und dann ist sie bereit, Gott zu dienen. Das ist ein ganz unscheinbarer Satz, aber es ist der Anfang von Ereignissen, die die Weltgeschichte verändern. Dieses kleine Baby macht die Liebe Gottes auf einzigartige Weise deutlich. Mit diesem kleinen Satz, ich bin bereit, begann etwas Großes. Und genau das ist jetzt einfach mal die Frage. Bin ich eigentlich bereit, etwas für Gott zu tun, wenn er mich beauftragt? Das ist noch nicht die Frage, wie höre ich die Stimme und was mache ich dann? Aber die davorliegende Frage, bin ich überhaupt bereit dazu, wenn Gott mir tatsächlich etwas aufs Herz legt? Und vielleicht ist das ja auch nur so eine Kleinigkeit, die ich für Gott tun kann. Ich weiß noch nicht, was Großes vielleicht daraus werden kann. Dazu gehört eine ganz schöne Portion Mut, zu sagen, Gott, ich bin bereit, etwas für dich zu tun. Vielleicht ist das deine Herausforderung für die nächste Woche. Ich wünsche uns allen den Mut, eine von beiden Dingen mal auszuprobieren. Entweder mir die Welt mal mit Gottes Augen zeigen zu lassen oder Gott zu sagen, ich bin bereit. Aber wirklich nur, wenn ihr wirklich bereit ist, sonst könnte das riskant werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.